Epheser 4, Abvers 11. Und wem es möglich ist, den bitte ich auch noch mal aufzustehen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib gut zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk des Dienstes, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Es ist ein Wort, was uns heute meint und heute trifft. Es ist ein Wort, was uns zur Hilfe, zum Segen und zur Auferbauung gegeben wird. Vater im Himmel, bitte segne uns jetzt durch dieses dein Wort und gib wirklich Gnade zum Hören und zum Annehmen und zum Reden. Bewahre mich davor, lieber Herr, dass ich meine Sonntagsgedanken hier zum Besten gebe, sondern hilf mir nur zu sagen, was du willst, was du meinst, was du uns heute zu sagen hast. Danke für diese Gemeinschaft und wir wollen jetzt auf dich hören und auf das achten, wo du uns heute erreichen möchtest. Anbetung und Ehre sei dir. Amen. Wir nehmen Platz. Kann ich dieses Gerät abmachen hier? Gut, okay. Euch ist nicht entgangen, dass die ersten Verse schon beim vorigen Mal thematisiert wurden in der Predigt. Da geht es nochmal um des Zusammenhangs willen um die Apostel und Propheten. Die Apostel und Propheten, die die Grundlage der Gemeinde, genauer gesagt der Urgemeinde, gelegt haben. Und dann ging es um die Evangelisten, die dafür gesorgt haben, dass das nicht nur allein in Jerusalem blieb, sondern sich ausbreitete von Jerusalem über die ganze Erde durch den evangelistischen Dienst der Gemeinde. Und dann ging es um die Hirten und um die Ältesten und um die Lehrer, die dafür sorgen, dass die verbreitete weltweite Gemeinde auf dem richtigen Weg des Wortes Gottes bleibt. Und diese Gaben, diese fünf besonderen Gaben, sind nötig, um die Gemeinde in den Stand zu versetzen, in dem Gott sie haben möchte. Auch heute noch. Und deswegen ist es heute wichtig und richtig, dass eine Gemeinde Hirten oder Älteste hat und Lehrer hat. Beides ist nötig. Die Lehre vom Wort, das Aufschließen des Wortes, das Weitergeben und die Hütefunktion für die ganze Gemeinde, die menschliche, sorgsame Leitung. Und das alles hat einen Zweck und ein Ziel, nämlich den Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Liebe Geschwister, in der Gemeinde geht es immer um alle. Eine Gemeinde ist niemals in einer Gemeinde gibt es niemals so eine besondere elitäre Gruppe, sondern es geht in der Gemeinde, im Leib des Christus, immer um die ganze Gemeinde, um jeden Einzelnen, um alle. Der Leib des Christus ist nur dann wirklich vollständig, wenn alle dabei sind, wenn alle auferbaut werden und wenn alle wirklich lebendige Bestandteile dieses Leibes sind. Und Paulus sagt noch mehr, es geht nicht nur um alle, sondern es geht auch darum, dass alle zu Christus hin wachsen. Alle. Kein einziger in der Gemeinde soll ein Kind im Glauben bleiben, ein Unmündiger, sondern es ist für den Leib Christi bestimmt, dass in der Gemeinde ein jeder seiner Begabung gemäß, seiner Art gemäß, seinen Möglichkeiten gemäß Bestandteil des Leibes ist und hinwächst zu Christus. Es sind also immer zwei Dinge, die in der Gemeinde wichtig sind. Einmal ist es die Vollzahl, dass alle dabei sind. Und es geht um das Vollmaß, das volle Maß des Wuchses der Fülle Christi. Und in Römer 11, 25 sagt Paulus das auch ganz deutlich und ganz klar. Er sagt nämlich, bis die Vollzahl aus den Nationen hineingekommen sein wird. Und damit meint er, die Menschen, die Gott sich berufen hat vor Grundlegung der Welt. Also, Gott hat sich seine Gemeinde schon gebildet vor Grundlegung der Welt. Bevor ein einziges Atom geschaffen wurde, sind alle die zu seinem Leib gehören sollten, schon berufen gewesen. Kannst du dir das vorstellen? Nicht, wahrscheinlich nicht, ich auch nicht. Aber Gott in seiner Schöpferallmacht, in seiner Weisheit, hatte dich schon gesehen, bevor ein einziges Atom existierte. Und dann wird im zweiten Petrusbrief, im dritten Kapitel gesagt von Petrus, der Herr verzögert nicht die Verheißung, nämlich seiner Wiederkunft, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen. Der Herr will, dass alle, die berufen sind, wirklich auch dazukommen. Wie viel sind denn alle? Kennen wir eine Zahl aus der Bibel? Nein, kennen wir nicht. Wissen wir nicht. Aber es gibt eine Zahl. Wir kennen sie nur nicht. Aber wir können Folgendes tun. Wir können dazu beitragen, dass diese Zahl erreicht wird. Wie können wir das erreichen? Indem wir evangelisieren. Indem wir anderen Menschen die Lebensbotschaft nahebringen, vorleben und sie aufklären vom Wort, was die Bibel meint, warum der Herr gestorben ist und wie die Erlösung stattfindet. Petrus sagt sogar noch mehr. Er sagt, wenn wir das tun, dann wird die Ankunft des Tages Gottes beschleunigt. Wir sollen diesen Tag Gottes, diese Wiederkunft des Herrn, nicht nur erwarten, sondern wir können sie auch beschleunigen. Und zwar sagt er das in 2. Petrus 3, Vers 12. Also der Missionsauftrag, das Weitersagen der Botschaft, dient dazu, alle Menschen in den Leib des Christus zu integrieren, hineinzubringen, die Gott schon berufen hat. Sie müssen ihre Berufung nur noch annehmen. Und damit sie die Berufung annehmen können, ist die Gemeinde dazu berufen, das Wort der Wahrheit den anderen Menschen zu bringen. Das ist ein ganz wesentlicher Auftrag der Gemeinde. Und damit die Gemeinde dazu imstande ist und dazu das nötige Wissen und die nötige Erfahrung im Glauben hat, dazu sind Lehrer und Älteste und Evangelisten nötig. Gemeindeleitung, Gemeindeverantwortung ist niemals nur Selbstzweck, um zu existieren, sondern um die Heiligen zu befähigen, die Botschaft des Lebens den Ungläubigen vorzuleben und weiterzusagen. Das ist das Ziel. Und das muss auch im praktischen Gemeindeleben immer wieder seinen Ausdruck finden. Und nicht nur für Einzelne, sondern für alle. Alle in der Gemeinde sind gemeint. Alle sind berufen und alle werden auch dem Herrn Rechenschaft geben. Und wenn wir sagen alle, dann muss das auch im Gemeindeleben sich ausdrücken, dass wir einander wirklich wahrnehmen. In der Achtung, in der Begrüßung, in der Akzeptanz, in dem, wie wir miteinander umgehen, in dem, wie wir aufeinander achten, in dem, wie wir einander helfen. Und wenn der eine nicht da ist, dass wir uns wundern, wo ist er denn? Ist er krank? Warum ist er nicht da? Warum kann er nicht? Warum hat er Probleme? Wir sind berufen, einander wahrzunehmen. Und das dürfen wir auch ausdrücken durch unser Handeln, durch unsere Besorgnis für den anderen. Und dann sind immer alle auch gemeint und alle gerufen. Und so wie alle in die Gemeinde fest hineingehören, so wie die Gabe und der Dienst eines jeden Einzelnen gebraucht wird, so sind sie auch alle in der Gemeinde zur geistlichen Reife herausgefordert. Es geht nicht nur um Älteste, es geht nicht nur um Diakone, es geht nicht nur um Verantwortliche, es geht immer um alle. Und merken wir, ihr Lieben, wie weit wir uns manchmal von diesem biblischen Gemeindebild entfernt haben? Merken wir, wie wir so im Inneren oder Äußeren auf die Pastoralkirche abstellen? Einer spricht, alle hören zu, mehr oder weniger interessiert, gehen wieder nach Hause und wir denken, das war Gottesdienst. Der Gottesdienst findet eigentlich nicht hier statt, sondern in der Woche von Montag bis Sonnabend, wenn wir den Menschen die Botschaft vorleben und weitersagen, wenn wir missionarisch tätig sind, wenn wir diakonisch tätig sind, wenn wir anderen helfen, wenn wir anderen praktische Dienste tun, wenn wir uns um andere mühen und sorgen und ihnen zurechthelfen in ihren Nöten. Da findet der praktische Gottesdienst statt. Paulus sagt einmal, die Witwen und die Waisen in ihrer Trübsal besuchen. Das ist der vor Gott angenehme Gottesdienst. Hier wird nur verkündigt. Hier wird angeregt zum Glauben. Hier soll man ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn man erkennt, ich bin ja gar nicht da, wo Gott mich haben will. Ich bin ja gar nicht so, wie Gott mich gestalten will. Ich denke ja nur an mich, tu das ja gar nicht. Dann ist diese Verkündigung dazu da, dir ein schlechtes Gewissen zu machen. Du Du sollst nicht hier mit einem guten Gewissen nach Hause gehen und sehen, wie schön und gut du bist, sondern du darfst ruhig erkennen, wo du Fehler hast, wo du Gott etwas schuldig geblieben bist. Die Einheit des Glaubens, die in Vers 13 beschrieben ist, geht Hand in Hand mit der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Haben wir hier schon die vollständige Erkenntnis des Sohnes Gottes? Wissen wir hier schon wirklich, wer Jesus wirklich ist? Sehen wir ihn hier schon in seiner vollkommenen Herrlichkeit? Ich glaube nicht. Wir glauben an ihn. Wir hoffen auf ihn. Wir vertrauen ihm. Und wenn das die Erkenntnis des Sohnes Gottes Hand in Hand geht mit der Einheit, zu der wir hinwachsen sollen, dann heißt das nach diesem Wort, hier ist doch noch gar keine Einheit. Oder sie wird, ist doch erst im Werden, indem wir nämlich wachsen im Glauben, indem wir zunehmen im Glauben. Und wenn dann verantwortungslose Verkündiger die halbe Botschaft nur bringen und vieles weglassen oder vieles nicht mehr gilt, was Gottes Wort sagt, dann entsteht daraus eine unvollkommene oder verzerrte Erkenntnis. Und wenn eine unvollkommene oder verzerrte Erkenntnis da ist, haben wir letztendlich auch nur einen unvollkommenen und verzerrten Glauben. Hallo, grüß dich. Und wenn wir nur einen unvollkommenen und verzerrten Glauben haben, dann haben wir auch nur eine unvollkommene und verzerrte Einheit, Einmütigkeit. Dann können wir zwar nach außen hin eine Hülse der Einheit schaffen, aber im Inneren ist keine Einheit. Das gilt sowohl für die Ortsgemeinde als auch für Bünde, Allianzen, Ökumenen und vieles andere. Wenn die innere Einheit im Glauben, das vollständige Vertrauen auf das Wort, auf das vollständige Wort nicht da ist, können wir eine äußere Einheit nicht als Ersatz ansehen. Und indem die Glieder des Leibes einander dienen, werden sie durch den Heiligen Geist geleitet zu diesem Vollmaß des Wuchses Christi geführt. Nur gesunder Glaube lässt gesundes geistliches Wachstum zu. Und nur im Dienst, im guten brüderlichen und schwesterlichen Dienst wird die Einheit des Glaubens Schritt für Schritt näher gebracht, im Miteinander arbeiten und dienen. Und so und nur so wird Christus geliebt, indem wir tun, was er sagt. Und wenn wir tun, was er sagt, dann ehren wir ihn auch. Wenn wir sein Wort stehen lassen, wenn wir seinen Willen für uns persönlich gelten lassen und das tun, was er möchte. Der Herr gibt uns in Matthäus 25 ein gutes Beispiel, aber auch ein erschreckendes Beispiel über drei Knechte, die ihre Aufgaben und Gaben bekommen haben. Und zwei von diesen Knechten waren okay, die haben getan, was der Herr wollte, in Treue und in Liebe. Und der dritte, ihr wisst was der tat, der hat seinen Fund vergraben. Der war immer nur auf der Zuschauerbühne, vielleicht mit der einen oder anderen Kritik zur Hand, was die anderen alles falsch machen. Aber er selbst konnte ja nicht kritisiert werden, weil er gar nichts tat. Und er war außerdem im völligen Irrtum über seinen Herrn. Denn er hat gesagt, ich weiß, dass du ein harter und ungerechter Mann bist, dass du erntest, wo du nicht gesät hast. Und Menschen, die sich so abseits halten, Menschen, die so, na, ich sag mal, alles aus der Distanz sehen und bestenfalls mit der Kritik zur Hand sind, die sind leider auch solche Menschen, die Christus gar nicht kennen. Denn wer Christus wirklich liebt und ihn wirklich kennt, seine hingebende Liebe am Kreuz auf Golgatha verinnerlicht hat, der wird ihn nicht falsch einschätzen können. Das geht gar nicht. Der Heilige Geist, der uns zur Umkehr bringt, bringt uns auch zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, dass er ein liebender, gütiger Herr ist. Aber dieser faule Knecht konnte das gar nicht erkennen, weil er einen vollkommen falschen Glauben hatte. Es steht nicht da und ich will auch nicht jetzt drüber philosophieren, wo dieser falsche Glaube herkam. Aber falscher Glaube kommt immer aus einer falschen Verständnis des Wort, aus einem falschen Verständnis des Wortes Gottes. Ein unnützer Knecht. Er war nicht nur unnütz, er war sogar schädlich, weil er die Gaben, die der Herr gegeben hatte, nicht eingesetzt hat. Und das Urteil, was der Herr über ihn sprechen musste, kennen wir. Wohl uns, wenn wir noch erschrecken. Wohl uns, wenn wir noch verstehen und begreifen, dass wir solche Knechte nicht sein dürfen. Denn wir wollen nicht mehr Unmündige sein. Unmündige nennt Paulus hier alle die, die Kinder im Glauben bleiben. Ein Kind ist unmündig, macht zwar Geräusche, aber ist trotzdem unmündig, ein Kind. An anderer Stelle im Hebräerbrief wird davon gesprochen, dass es Menschen gibt, die in die Gemeinde hineinkommen, die aber ständig und nur immer wieder neu Milch nötig haben. Sie vertragen einfach keine feste Speise. Sie verstehen nicht das ganze Wort. Sie können es nicht annehmen. Sie brauchen Milch, sie brauchen die Elemente des Anfangs und dadurch ist kein Wachstum möglich. Ein richtiges Wachstum, eine richtige, gesunde Entwicklung eines Kindes setzt auch voraus, dass die Nahrung entsprechend angepasst wird. Die Nahrung, die ein Mensch braucht, beginnt mit Milch. Aber nicht nur Milch und nicht jahrelang Milch. Das geht nicht. Dann wächst ein Mensch nicht, dann wird er nie erwachsen. Dann verkümmert er irgendwann. Und genauso ist es mit Christen, wenn man immer nur über die Elemente des Anfangs spricht, wenn man immer nur darüber spricht, über Buße, Beugung und Umkehr und niemals zur Lehre und zum Dienst und zu den Aufgaben in der Welt kommt, dann wird man nie erwachsen. Paulus spricht auch an dieser Stelle von fleischlichen Christen. Gibt es sowas? Fleischliche Christen? Ich denke schon. Denn in 1. Korinther 9, Vers 1 sagt er, ich konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Wenn ein Mensch entschieden ist und in die Gemeinde hineinkommt, mag er zu Christus gehören. Aber wenn ich an meine eigene Entscheidung denke, vor 50 Jahren, als ich getauft wurde, da sah ich mich ganz vortrefflich. Da hatte ich gedacht, jetzt bist du bekehrt, jetzt bist du in Ordnung. Und da fing es aber erst an, das weiß ich aber heute nach 50 Jahren, da fing die Veränderung erst an. Und all das, was da noch in meinem Kopf war, was ich noch an Lebensweisheiten dann praktiziert habe, das war manchmal überhaupt nicht christlich. Und deswegen, ihr lieben Geschwister, müssen wir Geduld haben mit uns selbst und Geduld mit anderen, die anfangen im Glauben. Da ist noch viel Verkehrtes in den Gedanken. Da sind noch viel Restbestände von fleischlichem Wesen da. Aber das ist ganz normal. Aber unnormal ist nur, wenn es dabei bleibt. Und wenn man nur noch fleischlich dann denkt und entscheidet und im Glauben nicht weiterkommt. Mündigkeit ist Merkmal eines normal gewachsenen Christen. Dass er mündig wird, dass er entscheiden kann, dass er auch beurteilen kann, was gesagt wird, was gelehrt wird, wie Gemeindeleben stattfindet. Unmündigkeit ist eine große Gefahr, weil das Leben nicht der Fahrt auf ruhiger See im Sonnenschein gleicht. Wir leben nicht auf ruhiger See im Sonnenschein, wo wir so sanft dahin gleiten, bis wir irgendwann mal in der Ewigkeit ankommen. Das ist nicht das wirkliche Leben. Da sind, wie Paulus es sagt, allerhand Winde der Lehre, die über Göttliches und Menschliches Auskunft geben, die Theorien vortragen. Winde, die manchmal sanft daherkommen und das fleischliche Wesen so ein bisschen kitzeln, so sanft durch die Haare wehen und uns ganz gut gefallen, aber auch manchmal Winde, die Wellen erzeugen, Sturm erzeugen, brausende, aufbrausende See. In 2. Timotheus 4, Vers 3 sagt Paulus, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Man sucht sich eine Theologie, die einem passt. Man vermeidet die Botschaft, die zur Buße führt. Und das ist der verkehrte Weg. Das sind Lehren, die uns kitzeln. Wir, die wir an der Ostsee wohnen und leben und manchmal auch an der Ostsee spazieren gehen, sehen ja, wie Wellen manchmal brausen und toben und stürmen. Was ist mit diesen Wellen gemeint, wenn Paulus davon spricht? Wellen der Lehre. Da gibt es die Wellen der Charismatiker. Da gibt es die, die sagen, ekstatische Lautäußerungen, erhobene Hände und wedelnde Kerzen seien ein Wirken des Heiligen Geistes. Organisierter Lobpreis. Und wenn ihr Fernsehen seht, wird Reklame gemacht für Lobpreisgold und dies und jenes. Man verwechselt Gefühlswallungen mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Oder es gibt Wellen, die schon viel älter sind, die aus der Religion stammen, wo man über Lichter, wo man über Traditionen, über Meditationen und über solche Dinge glaubt, ein Wirken Gottes zu sehen. Es gibt Wellen, auch historisch-kritische Forschung in der Theologie, wo man historische Berichte der Bibel leugnet, wo man Mose für eine Märchengestalt erklärt und vieles mehr. Wellen der falschen Theologie. Solche Wellen, egal wo sie herkommen, erzeugen immer Verwirrung, erzeugen immer Ablenkung, erzeugen immer Unsicherheit im Glauben, erzeugen manchmal sogar Gemeindespaltungen und Gemeindezerstörungen. Solche Wellen erzeugen Unglaube und Abfall. Denn woran will ich denn noch glauben, wenn ich meine Grundlage, meine Basis verliere? Ich glaube, dass dieses Wort nicht Wahrheit enthält, sondern ich glaube, dass dieses Wort die Wahrheit ist. Und dass alles, was die Bibel sagt und uns erklärt und uns zeigt, Wirken Gottes und Wirken des Heiligen Geistes ist. Aber diese Meinung ist heute längst nicht mehr bei allen vorhanden. Woher kommen nun diese Dinge? Ein Mensch könnte das nicht sagen, aber der Heilige Geist darf das sagen. Gott darf in seinem Wort sagen, was wirklich Wahrheit ist. Und er sagt es im Vers 14 durch Paulus: Durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Und wenn wir das Wort listig lesen, woran denken wir da? Ich denke, man kann ohne weiteres an 1. Mose 3, Vers 1 denken. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Und genau da, denke ich, liegt auch die Verbindung von listig ersonnenem Irrtum durch die Betrügerei der Menschen. Hier liegt der Ursprung der Winde, hier liegt auch der Ursprung der Wellen, hier liegt der Ursprung der Gemeindeverunsicherung und hier liegt der Ursprung der Gemeindezerstörung. Nur einer hat dieses Ziel, Satan selbst, der große Gegenspieler Gottes. Er ist groß, er ist mächtig, er ist gewaltig, er ist listig, er ist verschlagen, er ist mit einer jahrhundertelangen, jahrtausendelangen Erfahrung mit den menschlichen Schwächen vertraut. Und deshalb gelingt es ihm immer wieder, über Menschen die Gemeinde anzugreifen, zu zerstören, nach unten zu ziehen. Aber es gibt einen, der ist stärker. Wer ist stärker? Christus. Christus hat den Teufel besiegt am Kreuz auf Golgatha. Und deswegen können alle listigen Angriffe, deswegen können alle verkehrten Wellen, die über unsere Häupter hinweggehen wollen und die uns nach unten ziehen wollen, uns nicht verderben. Weil Christus der Sieger ist. Und eine Gemeinde, die sich auf das Wort Gottes stellt und Christus vertraut und ihm liebt und gehorcht, wird auch nicht zerstört werden können. Denn der Herr sagt, ich will dich bewahren vor den Höllenpforten der Hölle. Aber unmündige Menschen, unmündige Christen, die kein geistliches Wachstum haben, die können das nicht unterscheiden. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum viele, die mit mir den gemeinsamen Weg über viele Jahre und Jahrzehnte gegangen sind, einfach nicht erkennen können, was heute in der Gemeinde manchmal gespielt wird. Menschen, die unmündig sind, haben kein geistliches Urteilsvermögen. Sie können einfach nicht unterscheiden, was Wahrheit ist und was verkehrt ist. Aber wenn der Geist Gottes in dir lebt und ist, können wir entscheiden, was Gottes Wort meint und von uns auch erwartet. Entweder Gottes Wort, vermittelt durch Gottes Heiligen Geist, leitet mich, oder Betrug verführt mich. Irrt euch nicht, sagt Galater 6. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Und wenn wir meinen, wir könnten seine im vorliegenden Abschnitt gegebenen Weisungen zum Leben der Gemeinde ignorieren, dann wird es genau die Folgen haben, vor denen Gott uns bewahren möchte. Er möchte, dass wir Leben und Freude und Frieden haben und zu ihm hinwachsen. So schlimm Wind und Wellen auch sind und das Schiff, das sich Gemeinde nennt, auch in schwerer See kämpfen muss, die Unwetter haben auch eine positive Seite. Derselbe Wind, der die losen Blätter hin und her wirbelt, der macht, dass der gewurzelte Baum nur noch tiefer und fester in das Erdreich wurzelt. Je heftiger die Stürme sind, umso mehr wird die Tenne gefegt, umso schneller ist die Spreu vom Weizen getrennt. Es muss zu Scheidungen kommen in der Gemeinde. Es muss zu Sichtungen kommen. Dazu benutzt Gott auch die daherbrausenden Strömungen von allerlei trügerischer Lehre, damit offenbar wird, was echt ist und was der Herr segnen kann. Da kracht viel totes Holz von den Bäumen herunter. Aber die gesunden Bäume erstarken. Psalm 1: Der Gerechte wird sein wie ein Baum an den Wasserbächen. Und die Gottlosen sind wie der Spreu, die der Wind verweht. Ich habe lange überlegt, liebe Geschwister, ob ich diese Verse ausklammern soll und die nächsten Verse zur Predigt nehmen soll. Aber ich habe mich entschlossen, das nicht zu tun. Ich habe mich entschlossen, diese harten Verse vom Wort Gottes nicht zu verschweigen. Und Vers 15 hilft uns dann wieder. Lasst uns aber die Wahrheit bekennen in Liebe. Es ist ein Beweis der Liebe, wenn wir an der Wahrheit festhalten. Umgekehrt ist es ein Beweis fehlender Liebe, wenn unser Verhältnis zur Wahrheit locker wird. Diplomatische Abstriche an der biblischen Botschaft, Zugeständnisse an falsche Lehren und an den Zeitgeist haben ihren Ursprung nicht in der Liebe, sondern in der Eigenliebe. Es geht auch nicht darum, der Wahrheit zu ihrem Recht zu verhelfen, sondern um in Liebe mit dem Zeugnis der Wahrheit einander zu dienen, einander zu helfen, einander aufzubauen, auferbauen zum Wachstum in Richtung Christus. Das ist das, was Paulus meint. Die Liebe, die uns bestimmt, auch wenn wir die Wahrheit verkündigen müssen, ist wie die Sonne für das Wachstum des Gläubigen zu Christus nötig. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist wie der gute Dünger, den die Pflanze zum Wachstum braucht. Und der Heilige Geist ist wie das Wasser für das Erschließen der Nährwerte und den Transport zu den Zellen wichtig. Sonne, Dünger, Wasser. Liebe Christi, Wahrheit des Wortes Gottes und Wirken des Heiligen Geistes. Alles notwendig und erforderlich. Und in diesem allen, sagt Vers 15, wachsen wir hin zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir wachsen zu ihm hin, wenn wir tun, was er sagt, wenn wir seinem Wort folgen, und die Einheit wächst, indem wir zu ihm hinwachsen. Und wenn Christus wiederkommt und die Gemeinde verherrlicht, dann wird auch die Einheit vollendet sein. In Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Christus baut, er baut sich seine Gemeinde. Er ruft sich seine Leute und er baut auf. Christus fügt zusammen. Er sortiert, er ordnet und er rüstet aus. Christus gibt Wachstum und Vollendung. Die ganze Gemeinde wächst in Richtung Christus, bis wir ganz und gar in ihm vollkommen sind. Jetzt nur im Glauben. Nur im Glauben. Einst im Schauen zur Rechten der Majestät Gottes. Dann, wenn wir unsere ewige Bestimmung zur Rechten der Majestät Gottes am Thron Gottes vor dem Angesicht des Vaters eingenommen haben. Das ist unser Ziel. Das ist die Zielfunktion für uns alle, für jeden Einzelnen. Gewürdigt zu werden vor dem Angesicht des Vaters von Ewigkeit zu Ewigkeit, ihn zu preisen. Wollen wir das annehmen? Wollen wir dieses Ziel verfolgen? Dann lasst uns den richtigen Weg einschlagen. Dann lasst uns treue Knechte und treue Mitarbeiter sein. Dann wollen wir aufhören, den anderen zu kritisieren, sondern ihn zu lieben, für ihn zu beten und somit beizutragen, dass praktische Liebe in der Gemeinde passiert und von der Gemeinde nach außen geht. Gott segne uns dieses Wort. Und ich wünsche, dass wir uns das wirklich auch zu Hause nochmal durchlesen. Epheser 4, die Verse 11 bis 16. Amen.